Ich möchte heute um ein besonderes Wort sprechen von der Liebe Gottes. Und ich habe dann ein Fragezeichen gestellt. Liebe Gottes, kennen wir sie? Dazu möchte ich uns ein Bibelwort lesen, eine Geschichte eigentlich, die uns gegeben ist. Und das finden wir in Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15, eine Geschichte, die spricht von einem jungen Menschen, der aus dem Vaterhaus gegangen ist. Er hatte einen Vater, der ihn herzlich liebte, oder Eltern. Und er war bei ihm eine lange Zeit, bis er groß genug geworden ist. Und dann wollte er unbedingt gehen in die weite Welt. Er wollte was anderes sehen, aber er sah nicht, wie sein Vater ihn liebte und was der Vater das bereitet hatte, was der Vater dadurch auch ertragen musste. Ich lese wegen dem Zusammenhang auch die Geschichte Lukas 15. Wir lesen vom Vers 11 bis Vers 24. Lukas 15, 11 bis 24. Und er sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er teilte ihnen den Besitz. Wenige Tage später sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, bringt das beste Gewand herbei und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir haben gehört aus dieser Begebenheit, das hat Jesus den Menschen die Geschichte erzählt, dass ein Vater hatte zwei Söhne und einem, dem Jüngsten, wurde es zu eng im Hause. Er wollte was anderes haben. Das, was er im Hause hatte, das war ihm zu wenig. Und er sagte, als die Zeit kam, dass er gehen durfte, sagte zu seinem Vater, gib mir, was mir zusteht. Das wusste er, dass der Vater ihm was geben muss, seinen Teil, und ich will gehen. Und wir haben gehört, dass der Vater dann ihm das gegeben hatte. Er hat ihm seinen Teil gegeben und der Junge, es heißt, dass nach wenigen Tagen hat er sie gesammelt und ist gegangen. Er ist gegangen und hat verlassen das Vaterhaus. Er hat verlassen da die Wärme des Hauses. Er hat verlassen die trauliche Gemeinschaft in der Familie. Er hat verlassen seinen Vater oder Eltern, das hier ist jetzt nicht beschrieben. Er hat auch die bisherige Liebe des Vaters missachtet und ist gegangen. Als er gegangen ist, kam er ja in die Welt hinaus, die ihm völlig unbekannt gewesen ist, wie es wirklich in der Welt steht. Und wir haben gelesen, dass er gegangen ist, er hatte ja noch ein Vermögen bei sich. Und das Vermögen, mit dem Vermögen kann man ja gut leben. Und das heißt, er verprasste es, er vergeudete das Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Er ging hinaus und er wollte jetzt das haben, nachdem seine Seele sie gesehnt hatte, nachdem er verlangen hatte, das wollte er haben. Und es ging sicherlich eine Weile gut, es ging ihm schön. Er hatte sicherlich viele Freunde gehabt, die das auch gesehen haben, dass er etwas hat bei sich. Man kann davon auch noch leben und lustig sein und schön haben. Aber alles hat einen Anfang und ein Ende, haben wir ein Gedicht gehört. Als das Ende kam, als die Zeit kam, dass er sein Vermögen aufgebraucht hatte, er hatte nichts mehr, dann kam auch eine Hungersnot in dieses Land, dass alle darben, allen wird es dann schwer gehen. Und in dieser Zeit, als alles schwer geht, schauen ja die Menschen mehr auf sich selbst, dass sie durchkommen mögen. Und da war jetzt ein Fremdling, der von irgendwo gekommen ist, und er wurde eigentlich auf einmal fremd. Er wurde fremd unter den Menschen, weil er gehörte nicht zu ihnen und er hatte auch nichts mehr zu bieten. Er hatte nichts mehr, was man von ihm haben könnte. Und er, heißt, es fing an zu darben, zu hungern. Er kommt in ein Elend. Und dann heißt es, dass er ging und dann fand er einen Bürger des Landes oder einen Bauern des Landes und hat ihn gebeten, doch weil er hungrig gewesen ist und arm gewesen ist und vielleicht schon zerlumpt gewesen ist, gebeten um eine Hilfe. Er möchte Arbeit, irgendwelche Arbeit tun, dass er wenigstens zu essen genug hätte. Und das heißt, der Bauer, er nahm ihn an. Er schickte ihn zum die Schweine hüten. Eine niedrige Arbeit hat er ihm gegeben. Aber da hungerte er auch, weil er hat gesehen, er hatte so einen Hunger, er wollte lieber das auch haben, was die Schweine zum Aas bekommen. Aber das gab man ihm nicht. Sogar das hat er nicht bekommen. Und dann kam eine Zeit, wo er in sich schlug. Dann kam eine Zeit, es heißt so im Vers 17, da ging er sie in sich und sagte, in dieser Zeit kam er so weit, dass er auf einmal gedachte an seinen Vaterhaus. Er gedachte an sein Vaterhaus, an seinen lieben Vater. Und das war ihm dann. Und auf einmal hat er gesehen, was er hat bekommen oder welchen Tausch er gemacht hatte, als er vom Vaterhaus gegangen ist. Was er alles träumte zu haben, aber alles verloren hatte. Er hat alles verloren. Er hat nichts einmal gehabt, was zum Essen. Und das heißt, er dachte ans Vater, erinnerte sich, wie gut er doch hatte beim Vater. Und dann erinnerte sich er noch eine Stufe tiefer vielleicht, dass sein Vater, er hatte noch, es heißt Tagelöhner, er hatte noch Arbeiter bei sich gehabt, die geholfen hatten, in dieser seine Arbeit zu erfüllen. Aber sogar diese Tagelöhner, hat er gedacht, aber sie haben es schön bei meinem Vater. Sie haben genug zu essen, sie haben Kleidung. Sie sind sorglos, weil sie bei meinem Vater sind. Und da sein Gewissen wurde wach. Sein Gewissen wurde wach und er hat verstanden, dass er eigentlich das versäumt hatte, was er eigentlich schätzen musste. Das, was für ihn gut gewesen ist, das, was für ihn wohl gewesen ist, das hat er nicht nur versäumt, er hat es aufgegeben. Er hat zum Vater gesagt, weißt du, ich kann da nicht mehr sein, ich kann da nicht mehr leben, ich will das nicht mehr haben, was du mir bietest, das ist mir zu wenig. Und er ging. Was er dem Vater damit bereitete, hat er sich keine Gedanken gemacht. Er ist kalt gegangen, seine Seele hatte die Liebe zum Vater verloren. Er ist kalt gegangen und so in dieser Kälte ging er durch die Welt. Aber dann wir haben noch einen Gott im Himmel, der das alles gesehen hatte, der auch zugeschaut hatte. Und wisst ihr, meine Lieben, Gott schaut jedem Menschen auf der Erde zu. Er lässt ihn tun, er lässt ihn jetzt so wieder den Jungen gehen. Er lässt ihn auch alles verlassen, er lässt ihn aufgeben, das, was für ihn gut gewesen ist. Er lässt es zu, weil der Mensch das selbst will. Dieser Junge, er wollte gehen, er wollte nicht bleiben beim Vater. Der älteste Sohn ist geblieben, aber er wollte nicht, ja. Und da kam die Zeit, wo sein Gewissen wach geworden ist. Als er da unter diese Schweine gewesen ist, als er da gewesen ist, da wurde sein Gewissen wach. Und wisst ihr, es ist so, dass um die Seele des Menschen kämpfen zwei Mächte. Es ist übrigens auch im Wort geschrieben, zwei Mächte kämpfen. Einmal die Macht, die Gutes der Seele will geben. Die Macht, diese Macht, die der Seele helfen will. Aber es gibt noch eine Macht, die die Seele nur Schaden zufügen will. Und dieser junge Mensch, er hat sich geöffnet dieser zweiten Macht, die ihm Schaden will. Aber diese zweite Macht hat ihm das so schön vorgemalt. Sie hat ihm gesagt, weißt du, wenn du endlich von deinem Vater gehst, wenn du gehst raus von dieser aus dieser Beobachtung oder da war eine Hand, die über dich gewacht hat, da kannst du alles haben, du wirst schön haben, du bekommst noch viel Geld sogar und du kannst dir kaufen, was du möchtest, du wirst Menschen haben um dich, die gut sind. Das hat die zweite Macht, die dunkle Macht, alles so eingeleitet. Und er hat gehorcht dieser Macht und gegangen, ja. Aber Gott in seiner Liebe doch zu ihm, obwohl er so schlecht geworden ist, obwohl er alles getan hatte, was gegen das Schöne und das Liebe spricht, hat Gott doch sein Auge wachen lassen. Gott hat immer wieder geschaut und Gott ließ es alles zu. Gott ließ auch zu, dass ihm schlecht geht. Das war eigentlich für seine Seele gut. Sein Leib hat gelitten, sein Körper, es war ihm unwohl, aber für seine Seele war das gut. Das hat alles Gott so gesehen und er ließ das alles so bei ihm geschehen, bis sein Gewissen wach geworden ist. Und dann ließ Gott auch sein Gewissen wach werden. Und als er gesehen hatte, dass der Feind, der ihm so Berge von Schönheit und Gold versprochen hatte, dass er ihn nur zu den Schweinen geführt hatte, das war eigentlich sein Ende. Das war das, was er nicht vorgestellt hatte, dass es kommen wird. Aber das hat der Feind so geführt. So ist der Feind, er führt den Menschen so weit, bis der Mensch am Zerbrechen, bis der Mensch nichts mehr hat, bis seine Seele zerbricht und nichts mehr weiterkommen kann. So führt der Feind der Seele. Aber wir haben einen Gott der Liebe. Wir haben gehört, Jesus Christus, er kam. Es ist bald Weihnachten. Alle freuen sich auf das schöne Fest. Eigentlich ist es ein Fest der Liebe. Ein Fest der Liebe Gottes, die er erwiesen hat, indem dass er seinen Sohn hat gegeben den Menschen, die ihn gar nicht lieben. Wisst ihr, da ist auch die Liebe Gottes auch stark und eingeschlossen in dem, dass Gott Sohn nicht gesandt hat, auch zu Menschen, die sowieso ihn lieben, aber zum Retten und zum Helfen den Menschen, die Menschen, die ihn nicht lieben, damit sie doch das Opfer Gottes sehen, die Liebe Gottes sehen und auch ihn lieben würden. Und das heißt, als dieser junge Mensch dann hat gesagt, ich will mich aufmachen, ich will gehen zurück. Jetzt kam die Zeit, dass er nicht mehr aushalten konnte, das, was er hatte. Früher konnte er beim Vater nicht aushalten. Jetzt kam, das hat sich alles gewendet, das Blatt. Jetzt kam die Zeit und er konnte das nicht mehr ertragen. Und er sagte, ich will gehen, ich will mich aufmachen und gehen zu meinem Vater. Und er ging. Er ging, so wie er gewesen ist, so er zerlumpt gewesen ist, so wie er hungrig gewesen ist, so in dem Zustand belastet, so ging er zu seinem Vater. Was wunderbar ist, er ging, weil er wusste, sein Vater hat immer nur die Liebe zu ihm. Er wusste, dass wenn ich komme zum Vater, er wird mich nicht verstoßen. Er wollte auch nicht mehr als Sohn genannt werden. Das war ihm viel zu viel, viel zu hoch. Er wollte einfach beim Vater sein, als einer der Tagelöhner. Er wollte einfach bei ihm sein. Und das wäre schon genug für ihn. Er wäre glücklich gewesen, aber ich will beim Vater sein. Und es heißt so, er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und dann kommt etwas Interessantes. Es heißt, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Ich will uns fragen, wieso hat der Vater ihn gesehen, als er noch fern gewesen ist? Was denken wir? Der Junge ist ja fort aus zu Hause. Es konnte doch in dem Vaterherz doch etwas geblieben sein, so wie wir nennen, so wie eine vielleicht Enttäuschung, ja. Enttäuschung, dass der Junge seine Liebe nicht erwidert hat, dass er ihn verlassen hatte. Es konnte doch nicht. Aber wir merken, da war gar nichts. Da war überhaupt nichts. Aber das Zeichen, dass der Vater ihn von Ferne gesehen hatte, es sagt doch uns, dass der Vater immer wieder gegangen ist auf die Straße, dass er immer wieder geschaut hat, wo ist mein verlorener Sohn, dass er immer wieder nach Ausschau gehalten hat, dass sein liebendes Herz nach diesem Sohn sich gesehnt hatte. Entschuldigung. Und dass ihn er gleich gemerkt hatte, sagte es doch aus, dass er nicht ab und zu ging, hinauszuschauen. Dass er nicht manchmal ging und sagte, naja, jetzt, wo ist denn mein Sohn? Meine Lieben, er hat immer nach ihm Ausschau gehalten. Er hat immer gewartet auf seinen Sohn. In seiner Seele war eine tiefe Hoffnung, dass sein Sohn doch noch kommen wird. Und er kam. Und das heißt, als er kam dann, er ihn von Ferne sah, das heißt doch, lief er ihm entgegen. Wir lesen nicht, dass es der Sohn gerannt ist, ja, weil er war ja unter Schuld. Er hat eine große Schuld auf sich gehabt. Er konnte ja nicht rennen. Er kam zum Vater in der Hoffnung, dass er angenommen wird und geliebt wird. Aber er wusste doch nicht, was sein wird. Und er kam sicher zaghaft ihm entgegen. Aber was er gesehen hat, dass jemand läuft ihm entgegen, laufen, das heißt rennen, ihm entgegen. Und der Vater hat ihn umarmt und küsste ihn und hat ihn eingeladen nach Hause. Wisst ihr, das hat sich gezeigt, die innige, die Treue, die reine, Liebe, die nicht aufgegeben werden kann. Solch eine Liebe hat der Vater gehabt. Und aber der Sohn, er weiß, es muss etwas getan werden. Natürlich liebt mich mein Vater, es muss etwas getan werden. Und er bittet und sagt, ich habe gesündigt, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe gegen den Himmel gesündigt, ich habe mich versündigt, ich bin ein sündiger Mensch, bitte vergib mir. Und der Vater ist glücklich, er ist froh, dass der Sohn auch noch so weit ist, dass er auch um Vergebung bittet. Der Sohn sagt, ich bin gar nicht wert, dein Sohn zu heißen. Und der Vater, er nimmt ihn an als seinen lieben Sohn. Er denkt auch nicht, er macht ihm nicht Vorwürfe. Und er sagt ihm gar nicht, wie viel er nachts nicht geschlafen hatte. Er sagt ihm gar nicht, wie viel er gelitten. Er sagt gar nicht, dass er krank geworden ist durch diesen Sohn. Er sagt gar nicht, dass er alt geworden ist durch seinen Sohn. Das sagt er gar nicht. Er umarmt ihn und küsst ihn und vergibt ihm alles, was der Sohn getan hatte. Und dann sagt er zu den anderen, wisst ihr, wir wollen uns freuen und glücklich sein, denn dieser Sohn war tot, aber er ist lebendig geworden. Er war tot und er ist wieder lebend. Wisst ihr, ein Mensch, der in der Sünde lebt, seine Seele, die lebt nicht. Seine Seele, die lebt nicht, die ist tot. Sie braucht erweckt werden aus dem Tode. Es ist noch eine Gnade und Geschenk Gottes, dass eine Seele, wenn sie tot ist, die kann noch erweckt werden. Ein Körper, wenn ein Mensch tot ist, er geht in die Ewigkeit. Ja? Er wird nicht erweckt. Aber eine Seele, Gott hat das so geschaffen, dass die Seele zum Leben erwacht werden kann. Und dann ist der Mensch erst mit der Seele ein glücklicher Mensch, wenn er zum Leben gekommen ist, wenn er wieder lebendig geworden ist, wenn er wieder freier Mensch geworden ist, wenn er beim lieben Vater sein kann und sagen, Vater, du bist mein Vater, und der Vater kann sagen, du bist mein Sohn, mein lieber Sohn. So ist die Liebe Gottes. Darum fragte ich, wie sieht die Liebe Gottes aus? Es ist so, dass viele Menschen von der Liebe Gottes sprechen. Ich habe selbst schon manchmal gehört solche Aussagen, dass manche sagen, ja, es gibt einen Gott, die sagen, es gibt keinen Gott. Und dann manche sagen, ja, wenn es einen Gott gibt, dann hat er keine Liebe. Die Menschen urteilen so wie Menschen. Sie schauen aus ihren Augen und beurteilen, was Gott ist. Die beurteilen die Eigenschaft, das Wesen Gottes von der menschlichen Seite. Aber Gott ist kein Mensch. Gott war zur Ewigkeit und bleibt zur Ewigkeit. Und trotzdem, Gott, dieser allmächtige Gott, der alles regiert, trotzdem hält er eine innige Verbindung mit dem Menschen und will, dass wir kleine Menschen, dieses Wesen auf der Erde, das, welches eigentlich nichts ist, will, dass es im Wesen leicht und gut und schön geht. Und manche Menschen schauen um sich herum, wenn wir so betrachten, die Welt, voll Ungerechtigkeit, voll vielleicht Krieg, und es wird Unrecht getan, werden Menschen sterben, ihnen wird zugefügt Leid. Es ist alles so. Und dann sagen Menschen so, wenn ein Gott wäre, der noch sogar Liebe hätte, dann würde das alles nicht geschehen. Die anderen Menschen glauben, dass ein Gott ist. Sie glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, gekommen ist. Und sie glauben, dass dieser Sohn Gottes hat für sie gelitten am Kreuz, damit ihnen die Sünde vergeben werden könnten. Und sie glauben, dass sie brauchen nicht wie der verlorene Sohn zu ihm zu gehen. Ihnen ist sowieso alles vergehen. Ich kann ein Leben ohne Gott in der Welt und werde doch in der Herrlichkeit. Beides falsch. Das Erste, welches ich erwähnt hatte, die Menschen beurteilen so, wie dass sie das sehen. Aber wir können 100-mal überzeugt sein, dass Gott nie ein Unrecht zufügt einem einzelnen Menschen. Er wird nie ein Unrecht zufügen und nicht zulassen, wenn der Mensch nicht selbst daran beteiligt ist. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, damals, als das gewesen ist in Japan, die Überflutung vor etlichen Jahren, da wurde auch gesprochen, ich habe selbst gelesen, dass, warum liest Gott das zu? Aber ich habe dann mir so eine Frage gestellt, war dort auch eine Seele, die Gott diente? Eine große Frage. War dort auch jemand, der Gott dankte? War dort auch jemand, der Gott überhaupt, wenigstens von Gott eine gute Meinung hätte? Aber Gott führte Menschen. Gott führte diesen jungen Menschen, bis er zu den Schweinen kam, bis er gar nichts bekommen hatte, bis er nichts hatte. Und so redet Gott zu Menschen. So redet Gott zu Menschen. Warum? Weil er sie liebte. Es ist vielleicht den Menschen schwer zu erkennen, die Gottes Liebe. Aber das Wort sagt, indem dass er Jesus Christus gesandt hatte, indem zeigte er seine Liebe. Ich möchte uns eine kurze Begebenheit erzählen, die ähnlich ist, die vielleicht als von der menschlichen Seite besser zu verstehen wäre, wie Gott die uns alle liebt, mich und dich. Es war in den Staaten, in einem Viertel, in der Stadt, in einem Viertel, eher ein ärmeres Viertel. Ich glaube, das habe ich schon hier erzählt, mal vor Jahren. Und dort stehen ja immer die Häuser, früher haben sie gebaut, so nah zueinander, die Straße so eng. Es heißt, dass dort konnten wir mit etwas Geschick, konnte man ein Nachbar im anderen die Hand reichen. Mit etwas Geschick vielleicht von einer Seite zur anderen, so nah. Und es war so, dass in einem Haus Feuer ausgebrochen ist, in der obersten Etage. Es war nicht zu denken an Rettung, da kommt kein Rettungsauto dazu. Es war auch früher noch. Und Leute stehen draußen und schauen zu, es brennt. Es brennt von den Fenstern, schlugen Flammen. Und dann hören sie auf einmal, wie zwei Kinder aus dem Fenster schauen und rufen, Vater, rette uns. Zwei kleine Kinder. Keiner kann sich trauen. Es ist nur der helle Tod, da reinrennen. Jeder versteht es, aber kann nicht. Und dann rennt ein Mann, er kam von der Arbeit, ihr Vater, und er ist hochgerannt. Und das heißt, auf einmal sahen sie diesen Vater am Fenster, wie er sich dann rausschwang aus seinem Fenster und hat sich noch, konnte sich halten am Fensterbank vom Fenster gegenüber vom Haus. Und er bildete eine lebendige Brücke und sagte, Kinder, geht über mich rüber. Und sie tun das. Sie gehen rüber und sind gerettet. Sie sind gerettet, aber der Vater kann sich von dieser Lage nicht mehr befreien. Er hängt, er kann sich nicht befreien, er kann sich nicht losmachen. Seine Beine sind hier und seine Hände dort. Und hält eine Zeit lang, die Kraft geht aus und er stützt in die Tiefe. Er konnte nur tot geborgen werden. Aber er hat mit seinem Tod gerettet das Leben seiner beiden Kinder. Er tat es ja, weil er sie liebte. Es waren ja Kinder. Unten waren noch viele Menschen. Keiner wurde bewegt, das zu tun. Aber ein Vater, wo seine Kinder sind, er tut ja alles. Oder Mutter wird auch alles tun. Aber er ist gestorben, weil er sie liebte. Sie war sein, er liebte sie und darum ist er für sie gestorben. Gott hat noch viel mehr. Christus ist die lebendige Brücke. Eine lebendige Brücke, dieses Haus hat gebrannt, im anderen Haus war alles schön und gut. Und Christus ist eine lebendige Brücke aus einer Finsternis, aus der Sünde, aus einem Leben, welches nur Tod bedeutet. Ein Leben, das nur Verderben bedeutet. Jeder Mensch muss einmal doch gehen von dieser Erde. Ich kenne nur niemanden, der geblieben ist auf dieser Erde. Und den er auch 100 Jahre gelebt hat. Er ging. Aber wisst ihr, Christus ist diese Brücke aus einem Tod zum Leben. Die Kinder, wenn die jetzt Angst hätten zu gehen, wäre sie umgekommen. Wenn die Kinder im Vater nie geglaubt hätten, wäre sie umgekommen. Wenn die Kinder von irgendwo anders eine Rettung erwartet hätten, wäre sie umgekommen. Und so ist Christus eine Brücke, lebende Brücke, eine lebendige Brücke. Jeder Mensch, der glaubt, dass wenn er rübergeht, dass er am Leben bleibt, dass gerettet, er wird gerettet. Jeder Mensch, der den Schritt tut, der sich aufmacht und sagt, ich will zu meinem Vater gehen, die Seele wird leben. Er wird gerettet werden, er wird die Herrlichkeit sehen. Jeder Mensch, der nicht irgendwo anders die Rettung sucht, einen leichteren Weg, es gibt keinen leichteren Weg, es gibt nur einen Weg zum Kreuz Jesu Christi. Und das ist das eigentlich, was einen Menschen retten kann und Leben schenken kann. Die zwei Kinder haben das verstanden. Menschen verstehen das heute nicht. Viele Menschen verstehen das heute nicht. Sie können das glauben, sie können das wahrnehmen. Entweder haben sie Angst, wenn sie drüber sind, sie schaffen das gar nicht. Sie glauben gar nicht, dass da drüben alles schön ist. Da ist kein Feuer. Da brennt nichts, da ist Leben. Sie glauben das nicht. Und sie glauben, sie werden nicht durchhalten. Aber wisst ihr, Christus, er lässt sich uns drüber gehen, nicht um uns zu verlassen, dem Schicksal übergeben. Er wacht über uns, er wird wieder jeder Menschen wachen. Er wird jedem Menschen helfen, das auszuhalten. Kein Mensch wird verloren gehen, wenn er sich an diesem Christus halten wird. Und das ist die Liebe Gottes. Da hat sich die Liebe Gottes lebendig gezeigt, in dem, das er Jesus gegeben hatte. Ich dachte an das, wie Christus gekommen ist. Wir freuen uns, wir freuen uns. Es ist ein schönes Fest Weihnachten. Aber wisst ihr, hinter diesem Fest, hinter dieser Freude ist noch ein Opfer dahinten. ein tiefes, ein großes Opfer Jesu Christi. Weil er ist ja gekommen, nicht zum Leben bis einem gewissen Alter und dann zum Vater gehen. Er ist gekommen, um für mich und für dich zu sterben. Nur deswegen ist er gekommen. Und Gott, sein Vater, er wusste, er hat gesehen, die Menschen, wie sie arm sind, wie sie elend sind, wie sie in Sünde leben, wie sie unglücklich sind, wie sie mit einer Last beladen umhergehen. Und er sagt so, es ist nur eine einzige Möglichkeit, ihnen zu helfen. Ich gebe meinen Sohn für sie dahin. Sie sollen ihn auch kreuzigen. Das werde ich auch ertragen, weil ich sie alle lieb. Sie sollen auch kreuzigen. Und Christus wurde an das Kreuz genagelt. Ich stelle mir das immer so vor meinen Augen. Und es ist gut, wenn wir das auch uns vorstellen. Von der Kreuzigung Christi wird immer so schnell gesprochen oder vielleicht so oberflächlich. Aber wisst ihr, die Menschen liebten so die Finsternis. Sie liebten so alles, was unschön ist, was gegen Gott ist, was gegen ihre Seele ist, liebten so, dass sie den Retter, ihren Heiland, gekreuzigt haben. Sie haben ihn genommen und an das Holz geschlagen, an das Holz angenagelt. Und das andere noch, Christus wurde so gekreuzigt, dass ihn, es heißt auf Golgatha, und dieser Ort, wie man so die Geschichte nachforscht und sich interessiert, war von Weitem wie sichtbar. Es war ein Ort, wo sie immer die Verbrechen auch getötet haben und gekreuzigt, wie auch immer, welche Art und Weise. Und das war so, dass das alle Menschen sehen mögen. Und dann kamen Menschen, sie haben gesehen, Christus, wie er gekreuzigt ist. Es waren Menschen, die spotteten dabei, sie lachten über ihn. Es waren Menschen, die vielleicht etwas Mitleid hatten. Es waren Menschen, die auch gesagt haben, so gehört's dir. Aber es waren Menschen auch, die ihr Herz blutete, als sie da gesehen haben. Aber das musste alles geschehen, für mich und für dich, damit wir heute hier sein können, damit wir heute auch zum Leben kommen können. Nur deswegen. Und dieses Kreuz, es steht heute noch. Dieses Kreuz auf Golgatha steht heute. Natürlich ist Christus auferstanden. Als Symbol der Rettung, als Symbol der rettenden Kraft Jesu Christi steht das Kreuz. Nicht so jetzt dort auf dieser Stelle, aber bildlich gesprochen für jeden Menschen. Und als Christus am Kreuz hing, wie war sein Herz? Das Wort sagt uns, als er die Menschen sah, er litt Qualen, als er die Menschen sah, dann baten seinen Vater und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe mir persönlich schon oft die Frage gestellt, wussten sie wirklich nicht, was sie tun? In einem Sinne ja, im anderen Sinne wissen sie das doch nicht. Und heute gehen Menschen auch vorbei an dem Kreuz. Heute gehen sie vorbei und wissen, dass Christus für sie gestorben ist und kommen nicht in der Nähe. Es gibt Menschen, die haben Angst, näher zum Kreuz zu kommen, weil sie haben Angst, dass ihr Gewissen wach wird. Sie haben Angst, dass ihr Gewissen sich verdammen wird, dass Gewissen sie ansprechen, dass das Gewissen ihnen zeigen wird, geh zum Kreuz. Sie haben das Angst und gehen nicht. Aber sie gehen einen Weg. Einen Weg zum Verderben, einen Weg, von woher kein Mensch noch zurückgekommen ist. Einen Weg, der von Gottes Seite gar nichts gegeben hätte, wenn die Menschen ihm gehorsam geblieben wären. Man geht heute an der Gottesliebe vorbei. Heute haben wir den ersten Advent, aber was bedeutet für mich persönlich, können wir die Frage stellen, was bedeutet für mich persönlich der erste Advent? Habe ich die Liebe Gottes in mein Herz hineingelassen? Hat dieses Christkind einen Platz in meinem Herzen, in meiner Seele oder noch nicht? Oder gleicht es immer nur einer Wüste? Oder sind wir noch auf dem Wege des verlorenen Sohnes? Ich möchte zum Schluss uns ein Gedicht lesen, das habe ich mir gestern aufgeschrieben. Es ist verbunden mit Weihnacht. Es ist verbunden mit der Botschaft der Rettung, der Botschaft der Freude, der Liebe. Über der Welt voller Schmerzen leuchtet ein strahlender Stern, kündet den trauernden Herzen Friede und Freude im Herrn, kündet nach all dem Leide Tröstung für fern und nah, spricht von der großen Freude, Christus, der Retter, ist da. Hat man dir Wunden geschlagen, fühlst du die Schmerzen der Reu? Lass dir vom Himmel her sagen, uralte Botschaft aufs Neu. Lass es den Engel dir künden, denk dran, was heute geschah. Siehe, der Retter von Sünden, Christus, der Heiland, ist da. Ja, es war trostlos auf Erden, mit Jammer und Weh sehen wir nicht über den Herden Bethlehems Stern in der Höhe. Wär nicht der eine gekommen, der auf sein liebendes Herz all unser Elend genommen, all unsere Sünd, unseren Schmerz. Sieh, doch sein schmerzvoll Erbarmen, komm doch zur Krippe mit mir. Sieh, mit weit offenen Armen er sich herabneigt zu dir. Bring ihn dein Trauen und Zagen, leg deine Last auf sein Herz. Alles, das darfst du ihm sagen, denn er versteht deinen Schmerz. Er ist ja darum erschienen, arm und in Menschengestalt, um als ein Knecht dir zu dienen, um als ein Held die Gewalt Satans für dich zu bezwingen, den er am Kreuz überwand, und dir den Sieg zu erringen, als er vom Grabe erstand. Höre doch heute die Kunde, wie sie der Engel gebracht, einstmals zur nächtlichen Stunde in der hochheiligen Nacht. Höre doch, heute noch laden himmlische Boten dich ein. Lass dich vom Heilen begnaden. Komm, um dich, Christus, zu weihen. Und gehe nicht an seiner Liebe vorbei. Lass Christus in dein Herz eingehen. Lass Christus dein Herz frei machen. Lass Christus deine Liebe erfahren, dass Christus aussieht, dass ich liebe. Ich gehöre Christus. Und Christus wird dir helfen in allen Ewigkeit. Amen.